Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen im ARD Hauptstadtstudio zum Forum. Das Thema heute: soziale Gerechtigkeit mit Kerstin Lohse. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Gerechteste im Land? So könnte man fast den Eindruck gewinnen, wenn man auf die Entwürfe der Wahlprogramme für die Bundestagswahl 2013 schaut. Das ist schon interessant, dass sowohl Opposition als auch die Parteien der Koalition, also Union und FDP, das Thema soziale Gerechtigkeit ganz aktiv angehen. Ist soziale Ungerechtigkeit wirklich das drängendste Problem in Deutschland? Darüber möchte ich heute diskutieren und das sind meine Gäste. Dagmar Ziegler, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Klaus Ernst, der ehemalige Vorsitzende der Linkspartei und einer der 8 Spitzenkandidaten, mit denen die Linkspartei in den Bundestag zieht. Heinrich Kolb von der FDP, ebenfalls stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ein ausgewiesener und langjähriger Sozialpolitiker im Deutschen Bundestag. Dann Paul Lehrieder von der CSU, Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und Markus Kurt, der sozialpolitische Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen hier im Hauptstadtstudio. Herr Ernst, die Linke will ja den Hartz-IV-Satz auf 500 Euro erhöhen, eine Mindestrente einführen, das Rentenniveau um 10% erhöhen. Ich könnte noch vieles, vieles andere aufzählen. Was würden Sie sagen, wenn all dies käme, haben wir dann soziale Gerechtigkeit in Deutschland erreicht? Wie definieren Sie soziale Gerechtigkeit?
Soziale Gerechtigkeit ist erstmal, wenn von einer Volkswirtschaft, in der mehr produziert wird, in der mehr Ergebnisse erzielt wird, alle was von haben. Das ist bei uns in der Bundesrepublik nicht mehr der Fall. Der Zuwachs, der erzielt worden ist in den letzten 10 Jahren, ist eindeutig nur noch einer Gruppe zugute gekommen. Das sind die, die ihr Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen beziehen. Die Löhne sind gesunken, die Renten sind nach unten gegangen. Preisbereinigt haben auch die Arbeitslosengeld II-Empfänger weniger. Alle haben weniger, nur eine Gruppe hatte mehr. Das, würde ich sagen, ist nicht mehr sozial gerecht. Zweitens, ich würde soziale Gerechtigkeit so definieren, dass es so gut wie niemand gibt, der in Armut leben muss. Wir haben immer mehr Menschen, die in Armut leben müssen. Wir haben auch immer mehr Menschen, die in Arbeit sind und von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, während wir auf der anderen Seite Managergehälter haben, die so exorbitant sind, dass selbst die Schweizer darüber nachdenken, sie zu begrenzen. Und drittens, ich würde soziale Gerechtigkeit so definieren, dass wir nicht nur Chancengleichheit haben, das ist die Voraussetzung, sondern dass wir auch real die Möglichkeit haben, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft von ihrer eigenen Arbeit leben können. Wir haben immer mehr Menschen im Niedriglohnbereich. 23% der abhängig Beschäftigten in der Bundesrepublik Deutschland haben Niedriglöhne, also Löhne, die unterhalb der Niedriglohnschwelle liegen. Das ist für mich alles nicht sozial gerecht, deshalb wollen wir das ändern. Mindestlöhne, vernünftige Renten, vernünftige Sätze auch für die Menschen, die in einer Alterssituation sind, wo ihre Rente nicht ausreicht. Und ich denke, wenn wir das so machen, können wir uns als reicher Staat das auch leisten. Und dann hätten wir wieder einigermaßen gerechtere Zustände, als wir jetzt haben.
Dazu kommen wir noch. Frau Ziegler, Sie kommen ursprünglich aus dem Osten. Sie waren Finanzministerin im Land Brandenburg, dann viele Jahre auch Sozialministerin von Brandenburg, sind jetzt im Bundestag, auch dort immer wieder mit sozialen Themen befasst. Wie würden Sie soziale Gerechtigkeit auch in Abgrenzung zu Herrn Ernst sehen?
Also die deutsche Sozialdemokratie, die jetzt in diesem Jahr 150 Jahre alt wird, ist ja entstanden aus den sogenannten Bildungsvereinen, weil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erkannt haben, dass eine Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand nur möglich ist, wenn man gebildet ist. Und deshalb hat man sich vorgenommen, eben auch den Schichten Bildung zukommen zu lassen, die bisher benachteiligt waren. Und das gilt eigentlich auch heute noch. Bildung ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe und natürlich neben vielen anderen, der Würde des Menschen und die gesellschaftliche Teilhabe ist über viele Felder zu erzielen, über den Arbeitsmarkt, der gleiche Zugang zur Gesundheitsversorgung, der gleiche Zugang zur Kultur. Das muss alles gewährleistet werden und wenn wir das erreicht haben, ist soziale Gerechtigkeit in unserem Land auch erreicht.
Herr Kolb, Sie sind ja Unternehmer und Politiker, kennen beide Lebenswelten, wissen, alles muss auch verdient werden, was die Politik ausgeben kann. Was ist für Sie das wichtigste Kennzeichen?
Soziale Gerechtigkeit heißt für mich vor allen Dingen Chancengerechtigkeit. Sozialgerecht geht es dann zu, wenn jeder seine individuelle Freiheit und Fähigkeit auch entfalten kann. Dazu gehört, da bin ich durchaus bei dem Kollegen Ernst, dass es ein großes, breites Angebot an Erwerbsmöglichkeiten gibt. Die Erwerbsteilhabe ist immer noch der beste Weg auch zur Teilhabe, zur Selbstverwirklichung. Da muss es leistungsgerecht zugehen. Dazu gehört, dass man aber auch denen, die kurzfristig oder auf Dauer für den eigenen Bedarf nicht dastehen können, dass denen eine reiche Gesellschaft hilft, also die Bedarfsgerechtigkeit. Und es muss eine Balance zwischen den beiden Säulen stattfinden. Das heißt, diejenigen, die arbeiten, die leisten, und diejenigen, die vom Staat einen Transfer bekommen, die müssen ihre Lasten sozusagen ausbalancieren. Wichtig ist eben, dass wirklich unabhängig von dem Umfeld, in das hinein man geboren wird und in dem man aufwächst, jeder junge Mensch in unserem Land eine Chance hat, seinen Weg zu machen, sich selbst zu verwirklichen, Aufstiegschancen bestehen. Und ich denke, dahinter steht auch eine breite Mehrheit unserer Bevölkerung. Allensbach hat unlängst festgestellt, dass 90% der Menschen in unserem Lande Chancengerechtigkeit in diesem Sinne als das wichtigste Merkmal sozialer Gerechtigkeit sehen.
Herr Kurt, Sie haben ja kürzlich stellvertretend für die Grünen Stellung genommen zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Und ich zitiere mal kurz, Sie sagten, die Koalition verschleiert, was nicht wegzureden ist, die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft. Ist es wirklich so schlimm?
Ja, das glaube ich schon. Und ich greife mal das auf, was Herr Kolb gesagt hat, diese Umfrage von Allensbach. Wir stellen fest, auch in dieser Umfrage, dass gerade in den unteren Einkommensbereichen und bei denjenigen, die gemeinhin als sozial schwächer charakterisiert werden, der Glaube an die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs verloren geht. Also diese Gesellschaft begibt sich auch, indem sie eine so große Spaltung einfach hinnimmt und die Vergrößerung der Spaltung hinnimmt, diese Gesellschaft begibt sich auch um eines großen Potenzials von Menschen, die dieses Land ja auch voranbringen können. Wenn Jugendliche aufgrund auch der Erfahrungen, die ihre Eltern am Arbeitsmarkt und in der Arbeitslosigkeit machen, schon anfangen mit 16, 17, 18 zu resignieren und nicht daran glauben, dass ihnen auch der soziale Aufstieg gelingt, dann läuft gewaltig etwas schief in diesem Land. Und das ist mir außerordentlich wichtig. Das ist nicht nur eine Frage von sozialer Gerechtigkeit, die Verteilung und auch Chancengerechtigkeit, sondern das ist auch eine Frage von Wirtschaftspotenzialen, die unser Land in 10 und 20 Jahren hat. Gerade angesichts der alternden Gesellschaft können wir uns das nicht leisten, dass wir einen immer größeren Teil der Gesellschaft quasi einfach verloren geben.
Herr Lehrieder, die Union hat kürzlich Stellung genommen, natürlich auch zum Armuts- und Reichtumsbericht, den sie ja gemeinsam mit der FDP vorgelegt hat, und hat gesagt, wir haben viel erreicht in Deutschland. Ist viel genug? Wie würden Sie es beschreiben? Ist Deutschland sozial gerecht genug?
Ich glaube, Deutschland ist sozial gerechter, als es oft in vielen Medien dargestellt wird. Und ich teile die Auffassung meines Koalitionspartners von der FDP, des Kollegen Kolb, dass wir das soziale Gerechtigkeit sich zuallererst definiert über Chancengerechtigkeit. Das heißt eben hier Aufstiegsgerechtigkeit, die Möglichkeit eben entsprechend hier A, in der frühkindlichen Bildung, in der frühkindlichen Betreuung, überhaupt eben entsprechend hier Bildung vermittelt zu bekommen. Wir haben in dieser Legislaturperiode das Bildungs- und Teilhabepaket im Bereich Hartz IV mit eingeführt, um die Möglichkeit zu schaffen, auch Kindern aus bedürftigen Familien den Zugang zu Bildung, zu Bildungsangeboten, zu Sportangeboten, zu Musikunterricht etc. zu ermöglichen. Dann geht es weiter nach der Schule, nach dem Schulabschluss eben hier ins Berufsleben. Da haben wir unter CDU-CSU-Führung eben immerhin zwischenzeitlich 12 Mindestlöhne, die allerdings von den Tarifvertragsparteien ausgehandelt worden sind. Und da unterscheiden wir uns von der Linkspartei schon etwas. Wir trauen den Tarifvertragsparteien noch etwas zu, haben in 12 Branchen mittlerweile Mindestlöhne eingeführt. Auch da ist die Gerechtigkeit. Auch hier muss eine Unterschwelle eingezogen werden, dass eben entsprechend hier die Bedürftigkeit nicht übernimmt. Und last not least, am letzten Lebensabschnitt, jemand, der Zeit seines Lebens alles richtig gemacht hat, der gearbeitet hat, der tatsächlich eben hier auch eben sich bemüht hat, eben entsprechend hier ausreichend in die sozialen Sicherungssysteme einzuzahlen, der aber vielleicht eine gebrochene Lebensbiografie gehabt hat, vielleicht mal eine Zeit arbeitslos war, der solle nach unserem Dafürhalten am Lebensende in der Rente mehr haben als jemand, der Zeit seines Lebens nichts getan hat. Deshalb die Diskussion um Lebensleistungsrente, wie auch immer man es nennen will. Daran arbeiten wir, ob wir es in dieser Periode noch schaffen oder direkt eben hier nach der Bundestagswahl. Wenn wir weiter regieren werden, werden wir sehen.
Herr Kurt, ich merke schon, es juckt Sie. Sie wollen da was zu sagen.
Ja, dass Sie sich trauen, das Bildungs- und Teilhabepaket als erfolgreiche sozialpolitische Maßnahme anzusprechen, finde ich schon frappierend. Das ist erstens mal ein völlig unzureichender Betrag. Und zum Zweiten ist das die verwaltungsaufwendigste Sozialleistung, die es jemals in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Von jedem Euro, den Sie da ausgeben, gehen erstmal 30 Cent für Verwaltung drauf. Und nur der Rest erreicht dann die Kinder und da auch noch nicht mal alle, sondern nur ein Teil. Und gerade diejenigen Kinder, deretwegen Sie ja dann das als Sachleistung ausgestaltet haben, diejenigen, die in Familien leben, wo die Eltern geringe Erziehungskompetenz haben, da kommt das eben erst recht nicht an, weil die gar nicht erst anfangen, die Anträge entsprechend zu stellen. Also ich meine schon, wir müssen bei unserem Sozialstaat, soziale Gerechtigkeit an dem Punkt auch gucken, dass wir Effizienz und Effektivität auch nochmal neu bewerten und dann auch Sozialleistungen so gestalten, dass sie auskömmlich sind. Ja? Und nicht nur für diejenigen im Übrigen, das will ich noch einmal betonen, die alles richtig gemacht haben, wie Sie sagen, sondern ich finde, ein Sozialstaat zeichnet sich auch dadurch aus, dass er denjenigen eine Chance gibt, die nicht alles richtig gemacht haben in ihrem Leben.
Herr Lehrer, Sie dürfen gleich Stellung nehmen.
Das tun wir.
Herr Lehrer, Sie dürfen gleich. Aber ganz kurz, wir sammeln noch eben dazu. Herr Ernst und Frau Ziegler haben auch schon signalisiert, dass Sie was dazu sagen wollen. Frau Ziegler zuerst.
Ja, ich weiß nicht, ob das Hohn ist oder Unwissenheit oder beides zusammen. Wenn Sie sagen, wir haben ja schließlich Mindestlöhne schon in vielen Branchen und das ist ja dann gerecht, wenn ich mir vorstelle, dass eine Friseurin tariflichen Mindestlohn von 4,50 Euro bekommt, ob das noch gerecht in Deutschland ist, wage ich zu bezweifeln. Und ich weiß nicht, ob Sie das nicht wissen, das nehme ich mal jetzt nicht an, aber es ist eine Verhöhnung der Menschen, die den ganzen Tag arbeiten gehen, die voll beschäftigt sind und dann noch aufs Arbeitsamt oder zum Jobcenter gehen müssen, um aufstockende Hilfe zu gehen. So kann es in Deutschland, in diesem reichen Land nicht zugehen. Da muss Politik handeln und Sie verweigern sich diesem Handlungsdruck.
Es darf kurz Herr Lehrer dazwischen und dann Herr Ernst.
Also Frau Kollegin Ziegler, das hat nichts mit Unwissenheit zu tun, das muss ich leider bei Ihnen unterstellen. Wir haben den Mindestlohn in der Friseurbranche gerade nicht angeführt. Wir haben in der Leiharbeit angeführt, wir haben in der Bildungsbranche angeführt, wir haben bei den Gebäudereinigern angeführt. Im Friseurbereich selber, da ist eben entsprechend hier kein Mindestlohn eben hier von den Regierungsparteien, von der Union angeführt worden. Ob wir da einen brauchen, ob wir eben genauso wie im Gastronomiebereich irgendwas tun müssen, wir werden das beobachten. Aber nochmal, alle zwölf Mindestlöhne, die es derzeit in der Bundesrepublik Deutschland gibt, wurden unter CDU-CSU-Führung eben hier initiiert. Damals eben hier mit der FDP und dann eben in der Großen Koalition. Das wissen Sie selber, Frau Ziegler, doch noch gut genug. Und erlauben Sie mir noch einen Satz zum Bildungs- und Teilhabepaket. Wir hätten das Bildungs- und Teilhabepaket ja nicht machen müssen, wenn Sie, Herr Kollege Kurt und die Frau Kollegin Ziegler, damals bei Einführung der Agenda 2010 daran gedacht hätten. Wir haben das jetzt nachgebessert. Ob das perfekt ist, ob der Verwaltungsaufwand ausreicht, helfen Sie mit, dass wir das eben hier so weit entwickeln, dass es handhabbar ist, dass es Bürokratie reduziert wird. Aber das ist der richtige Weg.
So, Herr Ernst und dann Herr Kolb.
Herr Lederer, das ist genau das Problem. Sie rühmen sich dort, wo Sie den Mindestlohn eingeführt haben. Die Wahrheit ist, dass Sie in trauter Kumpanei mit der FDP in jeder Bundestagssitzung, in der wir diese Frage stellen, gegen den gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn stimmen. Und das Ergebnis, dass Sie dagegen stimmen, ist, dass wir ihn in vielen Bereichen nicht haben, zum Beispiel bei den angesprochenen Friseuren, zum Beispiel auch bei den vielen Fleischereien, die wir bei uns in der Bundesrepublik inzwischen haben, oft mit ausländischen Arbeitnehmern besetzt. Und das ist aus meiner Sicht ein Beispiel von klassischer Ungerechtigkeit und sozialer Ungerechtigkeit. Und Ihre Partei, wieder in Einheit mit der FDP, verhindert das, was die FDP sonst sich gern auf die Fahnen schreibt, denn die sagt ja, Leistung soll sich lohnen. Glauben Sie denn, dass der Friseur nichts leistet? Oder der Metzger, der am Stück sozusagen hintereinander die Kühe zerlegt, dass der nichts leistet? Der geht mit einem Lohn nach Hause, dass Sie alle, die Steuerzahler, den aufstocken müssen, weil er von seinem Lohn nicht leben kann. Oder sind Sie mitverantwortlich? Das möchte ich Ihnen ganz deutlich sagen.
Wir haben in Deutschland 60% der Arbeitsverhältnisse in direkter Tarifbindung. Das sind in aller Regel auskömmliche Löhne, die 4,50, die Sie ansprechen, Frau Ziegler. Das ist nach meiner Kenntnis ein in Nachwirkung befindlicher Tarifvertrag, der also schon uralt ist, der aber immer noch angewendet wird. Da sind wir dafür, dass man die Nachwirkung solcher Tarifverträge begrenzt zeitlich, damit sich da niemand mehr drauf berufen kann. Wir haben weitere 20% der Arbeitsverhältnisse in Deutschland, die geregelt sind, was die Entlohnung anbelangt, durch die Bezugnahme auf Tarifverträge. Und wir haben darüber hinaus für 4 Millionen Menschen, die fast ausnahmslos auch unter Regierungsbeteiligung der FDP eingeführten Mindestlöhne nach Branchentarifverträgen. Das heißt, durch allgemeinverbindliche Erklärung einer von den Tarifpartnern Branche für Branche festgelegten Lohnuntergrenze. Und das halte ich auch für den richtigen zielführenden und auch weiterhin zu verfolgenden Ansatz. Die SPD war übrigens auch mal der Meinung, die Grünen übrigens auch. Sie haben ja das Instrumentarium auch mit ausgebaut in diesem Sinne. Ich halte es für richtig, dass man eben Branchenmindestlöhne findet und allgemeinverbindlich erklärt, wo es Missstände gibt. Das ist ein Weg, den wir für richtig erhalten, den wir bisher gegangen sind und den wir auch weiter in diesem Sinne gehen wollen, in Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern.
An dieser Stelle unterbrechen wir kurz für Aktuelles aus der Inforadio-Redaktion und kommen gleich nochmal auf das Thema Mindestlohn zurück. Herzlich willkommen zum zweiten Teil aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Kerstin Lohse. Die Allensbach-Studie zum Thema soziale Gerechtigkeit ist eben schon mehrfach erwähnt worden. Interessant ist, dass 2/3 der Deutschen der Meinung sind, dass in Deutschland keine ausreichende soziale Gerechtigkeit herrscht. Sie sind sogar der Meinung, dass die Ungerechtigkeit in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Und wenn man sie fragt, wer soll denn daran etwas ändern, dann geht der Fingerzeig ganz schnell in Richtung Politik. Ich sitze hier heute mit 5 Vertretern aus dem Deutschen Bundestag und möchte über dieses Thema diskutieren. Das Thema Mindestlohn haben wir eben schon angesprochen. Herr Kolb, Sie haben klar gemacht, dass auch die FDP sich in diese Richtung bewegt, dass schon einiges erreicht worden ist. Was würden Sie sagen, in welche Richtung geht die Fraktion im Deutschen Bundestag von den Liberalen? Mehr soziale Gerechtigkeit oder ganz klar auch eine Abgrenzungshaltung und sagen, wir stehen für Leistungsgerechtigkeit?
Ich glaube, dass wir den Weg weitergehen, den wir bisher gegangen sind. Wir haben uns das wirklich Branche für Branche angesehen und auch Daten vorgefunden, die von den Tarifpartnern nach der jeweiligen Leistungsfähigkeit in der Branche auch festgelegt wurden. Das ist ja ganz wesentlich, hat mir übrigens unlängst Frau Ziegler in einem vertraulichen Gespräch auch mal ein SPD-Landesminister bestätigt, ist ja ganz wesentlich, dass das, was an Lohn gezahlt wird, auch korrespondieren muss mit der Wertschöpfung, die in der bezahlten Zeiteinheit dann am Ende auch stattfindet. Und diesen Blick dafür haben am allerbesten die Tarifpartner. Wir haben aus gutem Grund in unserem Grundgesetz Tarifautonomie. Das heißt, der Staat soll sich nicht in die Lohnfindung einmischen. Genau das passiert aber bei einem gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn. Und ich sage dann im Bundestag immer, die Kollegen fordern den Mindestmindestlohn, weil ihre Rhetorik ist ja, also das soll eine unabhängige Kommission machen, aber es muss mindestens 8,50 Euro, 10 Euro, so hätte ich es mal, 8,50 Euro, 10 Euro rauskommen, weil sonst wären sie nicht damit zufrieden. Und da hat man schon eine Idee, wie das laufen wird, nämlich, dass da wirklich auch eine Debatte, eine preistreibende Debatte, insbesondere in Wahlkampfzeiten stattfindet, wenn man mit 11 Euro oder 12 Euro Wahlkämpfe besser gewinnen kann als mit 8,50. Warum soll man dann so kleinlich sein, Frau Ziegler? Das ist politische Lohnfindung und genau das wollen die Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht.
Herr Ernst, Sie haben viele, viele Jahre Ihres beruflichen Lebens als Gewerkschaftsfunktionär verbracht und sind dann in die ganz aktive Bundespolitik gewechselt. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, warum Sie, der als Gewerkschafter für diese Tarifpartei stand und da auch um diese Themen gekämpft hat, warum Sie nun der Meinung sind, dass das politisch gesetzt werden muss.
Ja, weil wir erlebt haben, und zwar ehrlicherweise nach 1998, als Rot-Grün regierte, dass die Gewerkschaften massiv geschwächt wurden, unter anderem durch die Hartz-Gesetze. Plötzlich war Leiharbeit mehr oder weniger ein vernünftiges Modell. Plötzlich war die Befristung, und zwar ohne, dass es einen sachlichen Grund gab, eine Befristung der abhängig Beschäftigten, die hatten nur noch Arbeitsverträge für bestimmte Zeit, das richtige Thema. Wir hatten die Hartz-Gesetze, die dazu geführt haben, dass man Arbeit aller Art annehmen musste und damit sind die Löhne nach unten gedrückt. Es war eben aus meiner Sicht ein großer Fehler von Rot-Grün, zu der Zeit, wo sie regiert haben und die Löhne nach unten wegrutschen ließen, nicht den Mindestlohn eingeführt zu haben. Da hätte der nämlich eine Mehrheit gehabt. Aber nun zu Herrn Kolb. Herr Kolb, Ihre Lösung ist, dass Sie sagen, das sollen die Tarifvertragsparteien regeln. Die sind drastisch geschwächt worden durch diese Situation. Dementsprechend schlecht sind auch die Tarifverträge. Ihre Partei, ich habe das in den letzten 20 Jahren deutlich verfolgt, hat mehrmals auch Gesetzesinitiativen eingebracht, die Gewerkschaften weiter geschwächt haben im Ergebnis und damit das Ergebnis von Tarifverträgen immer schlechter gemacht haben. Ich kann Ihnen sagen, Herr Kolb, mich beschleicht immer folgendes Gefühl. Wenn sich die FDP Gedanken macht um die Tarifverträge, das wäre ungefähr so, als würde sich der Papst Gedanken um die Qualität von Kondomen machen. Sie wollen sie eigentlich nicht, die Tarifverträge. Und das ist das Problem, das ich sehe.
Herr Kurz, Sie waren ja einer der ganz wenigen unter den Grünen, die schon 2002, 2003 in dieser Diskussion um die Agenda 2010 gesagt haben, wir müssen das mit einem Mindestlohn gleichzeitig machen. Damals haben Sie sich nicht durchgesetzt und die Grünen beklagen das jetzt heute genauso laut wie die SPD, dass leider die Agenda ohne Mindestlohn eingeführt wurde. Was hat zur Kehrtwende bei den Grünen geführt?
Ja, einfach die gesellschaftliche Entwicklung und bei den Tarifpartnern die Entwicklung, die nach 2003 dort eingesetzt hat. Schön, dass Sie daran erinnern, an meine Rolle in der Tat im Jahr 2003, wo ich auch in der Koalitionsarbeitsgruppe mitgearbeitet habe, die den Gesetzentwurf vorbereitet hat für das, was als Hartz IV bekannt geworden ist. Und da gab es dann einen Passus von Wolfgang Clement quasi seinerzeit reingeschrieben, jeder Job ist zumutbar und ein Verzicht darauf, Tariflöhne oder wo kein Tarif da ist, ortsübliche Löhne als untere Schranke, als Sicherung einzuziehen. Und dann habe ich, aber auch Kollegen von den Sozialdemokraten gesagt, das müssen wir reinbauen. Das stand dann auch drin, so wie es verabschiedet wurde im Sommer 2003. Und dann kam ja das Vermittlungsverfahren. Das musste ja eine Mehrheit im Bundesrat bekommen, wo die unionsregierten Länder ja die Mehrheit hatten. Und das war das Erste, was eigentlich sofort wieder rausgestrichen wurde. Und dann habe ich, kann mich noch genau daran erinnern, weil ich ja damals in der Minderheitsposition war, das war nicht immer ganz gemütlich, muss ich sagen, gesagt, wir brauchen dann als Korrektiv den gesetzlichen Mindestlohn, denn sonst werden wir ein Wegrutschen bei den Löhnen haben. Allerdings muss man auch sagen, an der Stelle war gesellschaftlich die Unterstützung auch nicht besonders groß. Also nicht nur in den Fraktionen damals, wo ja die Hoffnung war, wenn man bei den Löhnen und mehr und bei den Arbeitsbedingungen mehr Flexibilität zulässt, dann gibt es auch mehr Arbeitsplätze. Es gibt auch mehr Beschäftigung. Die Frage ist, zu welchem Preis. Es war allerdings auch so, dass IG Metall, Herr Ernst, und auch die IG Bergbau Chemie Energie sich strikt gegen Mindestlöhne ausgesprochen haben. Es war nur die Nahrung, Genuss, Gaststätten und Verdi. Und zwar, weil die genau die Branchen hatten, die vom Niedriglohnbereich damals schon betroffen haben. Die haben die Mindestlohnforderungen unterstützt. Und so stand man damit leider allein auf weiter Flur. Und dann, Herr Kolb, fing das Umdenken dann bei uns auch an. Ja, also man kann ja auch dazu lernen. Und wir waren dann auch an einem Punkt, wo wir sagten, naja, dann branchenspezifisch, regional, und haben uns auch mal durch einen Blick nach England eines Besseren belehren lassen. Ein Mindestlohn, der ein Flickenteppich nach Regionen und Branchen ist, da haben sie dann bundesweit, weiß ich nicht, 100 verschiedene Mindestlöhne oder mehr, der lässt sich doch gar nicht durchsetzen. Das Modell England zeigt, dass es funktioniert. Und wenn Sie mit englischen Unternehmensvertretern reden und mit dem Verband der Industrie in England, dann sagen die, wir wollen auf den Mindestlohn gar nicht mehr verzichten, weil der schützt uns als Unternehmerinnen und Unternehmer vor Schmutzkonkurrenz. Ich muss meinen Wettbewerb nicht mehr über die Lohnhöhe austragen, sondern über Produkt- und Prozessqualität. Und das ist der Weg, glaube ich, der auch in Deutschland angemessen ist.
So, jetzt will Herr Ernst aber was dazu sagen.
Nur einen Satz. Sie müssten dann allerdings dazu sagen, dass die Gewerkschaften auch gegen die von Ihnen gemachten Gesetze zur Deregulierung der Arbeit waren. Die Gewerkschaften waren dagegen, dass man Leiharbeit plötzlich als Modell entwickelt. Sie waren dagegen, dass man im weiteren Verlauf die Befristungen öffnet. Sie waren auch dagegen, dass man Menschen nach einem Jahr Arbeitslosigkeit auf ein Hartz-Niveau von damals, ich glaube es waren 345 oder 300 noch weniger Euro im Monat, Und dass dann natürlich unter dieser Voraussetzung, dass das verhindert worden wäre, der Mindestlohn vielleicht auch anders zu sehen wäre. Die Gewerkschaften haben sich dagegen gewehrt und der Michael Sommer, der Vorsitzende des DGB, hat vor kurzem öffentlich erklärt, wir haben inzwischen die Situation, dass Arbeit so billig wie Dreck geworden ist in unserem Land.
Aber wer hat genau den Tarifvertrag in der Zeitarbeit gemacht?
Das ist DGB, das Ergebnis, ja? Schwache Gewerkschaften kommen schwache Tarifverträge raus. Wir brauchen genau deshalb einen gesetzlichen Mindestlohn, weil wir inzwischen eine Situation haben, dass wir ja Tarifverträge haben. Meine Kollegen haben es ja vorhin gesagt, von 4-5 Euro. Da ist doch dem Menschen, der unter dem Lohn ist, vollkommen wurscht, wer den gemacht hat. Wir müssen das ändern. Und deshalb brauchen wir den gesetzlichen Mindestlohn in der Fläche.
Frau Ziegler, Sie kommen ja nun aus einer sozial schwachen Region, das muss man glaube ich so sagen, aus der Prignitz. Wie erleben Sie dann dort die Diskussion über den Mindestlohn? Soll er kommen? Was ist die Stimmung dort?
Auch geteilt, muss man deutlich sagen. In Brandenburg sind 70% der Unternehmen überhaupt nicht tarifgebunden. Das macht schon ein Riesenproblem aus. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben natürlich die große Sorge, und damit zu kämpfen, dass sie mehr und mehr aufstockende Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Auch im gleichen Atemzug auch schon mittlerweile Selbstständige, die dies tun müssen, das darf man nicht vergessen. Und ich muss einfach deutlich sagen, wir tun in Deutschland immer, als müssten wir das Rad neu erfinden. Auch in England waren die Gewerkschaften dagegen, waren die Arbeitgeber dagegen. Und erst durch den gesetzlichen Zwang waren sie tatsächlich gezwungen, sich an einen Tisch zusammenzusetzen mit Wissenschaft. Weil, Herr Kolb, niemand will, dass Unternehmen krachen gehen durch den gesetzlichen Mindestlohn. Niemand will, dass da irgendwie die Wirtschaft ins Wanken gerät. Und deshalb ist es so wie beim Papst, wir nehmen den ja jetzt immer im Mund, bis weißer Rauch aufgestiegen ist, haben Sie einen verträglichen, für die Wirtschaft verträglichen, aber für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch akzeptablen Mindestlohn ermittelt, und der wird von Jahr zu Jahr neu ermittelt. Und wenn der weiße Rauch aufsteigt, hat dann die Politik nur noch die Aufgabe, diesen Mindestlohn zu verkünden. Und deshalb wird er eben gerade nicht zum Wahlkampfinstrument degradiert, denn dagegen sind wir auch, dass wir uns im Wahlkampf dann überbieten mit irgendwelchen Höhen von Mindestlöhnen. Das ist Quark, sondern es muss ein mit Gewerkschaft, mit Wissenschaft und mit Arbeitgebern verträglich auskömmlicher Mindestlohn ermittelt werden. Das ist das, was eine Kommission tun soll. Und so ist es auch richtig.
Herr Kolb, das sehen Sie anders, oder?
Das sehen wir anders. Ich will aber nochmal einen ganz anderen Blick versuchen. Also wir hatten, das ist richtig, nach der Agenda 2010 zunächst eine Entwicklung, dass sich die Einkommensungleichheit in Deutschland vergrößert hat. Aber, das haben jüngere Untersuchungen gezeigt, in den letzten Jahren ist diese Schere auch wieder zugegangen. Und ich bin sehr dafür, dass wir diesen erfolgreichen Weg, den wir in Deutschland haben, bin sehr dafür, dass wir diese erfolgreiche Entwicklung mit einem Rekordstand bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, 29,4 Millionen Beschäftigungsverhältnisse, mit mehr als 41 Millionen Erwerbstätigen, dass wir den weitergehen. Und das heißt, der Staat muss ordnend eingreifen, aber er darf auch nicht jetzt die Beschäftigungsvielfalt, die dank der Agenda 2010 in Deutschland erreicht wurde, typischerweise mit dem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis, aber auch mit all den anderen Beschäftigungsformen, Teilzeit, befristete Beschäftigung, Zeitarbeit, all das hat ja zu dem Beschäftigungswunder, sage ich mal, geführt, um das uns das Auslandseuropa in der aktuellen wirtschaftlichen Situation ja nachdrücklich beneidet. Das sollten und dürfen wir aus meiner Sicht nicht aufs Spiel setzen.
Herr Lehrieder.
Ja, ich bin überzeugt, dass wir die Arbeitsmarktsituation, insbesondere die Problematik mit Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern im Süden Europas sicherlich nicht ohne tiefgreifende, möglicherweise auch schmerzhafte Reformen auf dem Arbeitsmarkt auch die nächsten Jahre hinbekommen werden. Aber erlauben Sie mir noch einen Satz zu den Mindestlohndiskussionen. Ja, wir sind ja auch der Auffassung, ein Mindestlohn, eine Lohnuntergrenze kann da eingezogen werden, wo durch fehlende Tarifbindung der Arbeitnehmerseite eben hier, der Gewerkschaftsseite, der Arbeitgeberseite tatsächlich weiße Flecken auf der Tariflandschaft sind. Da sind wir aber eben der Auffassung, das muss eine paritätisch besetzte Kommission zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern sein. Die sollen eben hier für diese Branche den Lohn aushandeln. Da sind wir in Berlin, das zeigt der jetzige Überbietungswettbewerb, nicht die richtigen. Ist der Mindestlohn zu hoch, vernichtet er Arbeitsplätze, ist er zu niedrig, verpufft er in der jeweiligen Branche. Das ist eine Binsenweisheit, habe ich ja so oft im Bundestag eben hier ausgeführt. Und deshalb, die Lohnfindung selber soll eben hier unter der am Markt beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Vertreter dabei sein. Ich glaube, da sollten wir ein bisschen Vertrauen an die Gewerkschaften haben. Tut mir ein bisschen weh, lieber Klaus Ernst, wenn du eben als Gewerkschaftsmitglied eben entsprechend hier nicht mehr Vertrauen in deinen eigenen Laden hast.
Ich wollte erstmal noch mein Argument einführen, warum wir eigentlich 10 Euro verlangen und nicht 8,50 Euro. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wenn ein Mensch unter 10 Euro verdient, das ist eine Antwort auf eine Anfrage an die Bundesregierung, wenn er unter 10 Euro verdient, kriegt er hinterher eine Rente, die so niedrig ist, dass er selbst als Rentner wieder zum Amt gehen muss und seine Rente aufstocken muss. Deshalb sagen wir, es ist auch eine Frage der Würde, dass wenn man sein ganzes Leben Vollzeit arbeitet, hinterher eine Rente kriegen muss, von der man, ohne dass man zum Amt gehen muss, leben kann. 10 Euro ist die Grenze, drunter wird er Aufstocker. Das Zweite, Herr Lehrieder, ich sage, es ist das Problem. Arbeit hat nach unserer Sicht auch was mit Würde zu tun. Und wenn man zu den Leuten sagt, ihr müsst zwar arbeiten, und zwar Vollzeit, aber ihr kriegt nicht so viel Geld, und zwar egal, wer jetzt schuld ist, die Gewerkschaft ist vollkommen egal, ihr kriegt nur so wenig Geld, dass er trotzdem, dass er 40 Stunden Vollzeit arbeitet, Sie haben gerade die Zahl von 300.000 Leuten genannt, die Aufstocker sind, dass die dann hinterher auch zum Amt gehen müssen, obwohl sie Vollzeit arbeiten.
Und Familie
haben. Und erstmal aufstocken müssen und dann im Ergebnis offensichtlich von ihrer eigenen Arbeit nicht mehr leben können. Wir wissen doch genau, dass wir für 5 Euro, das sind 1,4 Millionen Menschen in diesem Lande, die drunter liegen, dass man von 5 Euro in diesem Land als Mensch nicht mehr leben kann. Und wenn Sie das können, dann machen Sie das mal einem vor.
So, ich möchte an dieser Stelle noch mal auf einen anderen Punkt kommen in dieser Runde. Herr Kurt, die Grünen und die Linkspartei haben ja eines gemeinsam, wenn man in die Wahlprogramme schaut. Beide wollen die Sätze für Hartz-IV-Empfänger deutlich erhöhen. Ich glaube, beide sind sich einig auf ungefähr 500 Euro. Zementieren Sie damit nicht?
Die Grünen machen es ein bisschen billiger.
Zementieren Sie damit nicht auch eine Abhängigkeit vom Staat?
Naja, man darf das jetzt nicht isoliert sehen. Natürlich wollen wir die Regelsätze erhöhen, weil wir der Auffassung sind, dass bei der Festsetzung der Regelsätze manipulative Eingriffe bzw. Wertungen, Eingriffe vorgenommen worden sind, die das ungerechtfertigterweise absenken. Und wir sind der Auffassung, dass man von den gegenwärtigen Regelsätzen kein menschenwürdiges Leben führen kann. Und die werden ja jetzt auch nochmal vom Verfassungsgericht an dieser Stelle überprüft. Das trifft insbesondere auf Kinder zu. Ich habe selbst einen 9-jährigen Sohn, von 3 Euro am Tag nicht vernünftig ernähren kann, jedenfalls nicht gesund ernähren kann. Und man darf natürlich nicht nur die Regelsatzerhöhung für sich sehen, sondern 60% rund der Arbeitslosengeld-II-Beziehenden hat zum Beispiel keinen Berufsabschluss. Also wir müssen natürlich schon in die aktive Arbeitsmarktpolitik viel mehr investieren und das auch als Investition und nicht als einfache verschwenderische Staatsausgabe begreifen. Viel mehr investieren, um die Beschäftigungschancen von Menschen zu erhöhen. Die allermeisten, die dort leben müssen vom Arbeitslosengeld-II, die werden nicht glücklicher, wenn sie dann plötzlich statt 384 420 Euro haben, wie wir das vorschlagen. Und auch bei 500 Euro würden die dann nicht glücklich sein, sondern wollen in aller Regel selbstständig ihren Lebensunterhalt verdienen. Und die Berechnungen, da könnte man jetzt lange was zu sagen. Ich will nur mal einen Bereich rausgreifen, ich nehme bewusst mal einen, wo man sich vielleicht nicht populär macht, den Bereich Alkohol. Sie haben einfach Alkohol aus dem Bereich der Bedarfe rausgenommen, weil Sie dann auch wahrscheinlich vermuten, dass das bei der Boulevardpresse ganz gut ankommt. Es geht nicht darum, Leuten zu ermöglichen, sich jeden Tag zu betrinken an dieser Stelle. Es geht um das Glas Sekt zum Geburtstag, es geht um die Flasche Wein beim Weihnachtsessen und das Bierchen beim Skatabend. Ja? Das Existenzminimum soll das soziokulturelle Existenzminimum sein, was Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und dazu gehört auch die ganz gelegentliche Skatrunde für ALK-2-Beziehende ermöglichen soll. Und deswegen finde ich, muss an der Stelle nachgebessert werden, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt super populär ist.
Herr Kolb, der ehemalige FDP-Chef Guido Westerwelle hat den Begriff der spätrömischen Dekadenz in der Diskussion um Hartz IV geprägt. Wie sehen Sie solche Pläne von der Linkspartei und den Grünen, den Hartz IV-Satz um fast ein Drittel oder sogar mehr zu erhöhen?
Also ich habe ja eingangs schon deutlich gemacht, dass wir einen Ausgleich finden müssen zwischen den Interessen derjenigen, die arbeiten, die Steuern und Beiträge zahlen und denjenigen, die vom Staat einen Transfer bekommen, um in einer solchen Situation ihren Bedarf decken zu können. Wenn Sie es jetzt vom Ergebnis wiedersehen, ich habe ja die Agenda 2010 nicht erfunden, sondern es waren die Roten und die Grünen. Kollegen, muss man doch heute feststellen, dass die Arbeit, damals hatten wir 5 Millionen Arbeitslose, dass die Arbeitslosigkeit um 2 Millionen zurückgegangen ist. Muss man feststellen, dass die Langzeitarbeitslosigkeit, der Kollege Lehrer hat die Zahlen genannt, von 1,7 auf 1 Million zurückgegangen ist. Also wir haben signifikante Erfolge erreicht, indem wir eben genau das nicht getan haben, was in Ihrem Beitrag, Kollege Kurz, so ein bisschen anklingt. Also dieses Einrichten im Transfer zu ermöglichen, was braucht man denn noch alles, das halbwegs ist, sondern fordern und fördern, das war Ihre Agenda damals, Frau Ziegler, Herr Kurt, ja, das war Ihre Agenda, Sie wollten aktivieren und das sollte doch eigentlich weiterhin auch Ziel einer Politik sein, die damit den Menschen auf Dauer am besten hilft, weil das haben alle Bundesregierungen, auch die sozialdemokratischen Arbeitsminister in ihre Berichte hineingeschrieben, ein Arbeitsplatz ist der beste Schutz vor Armut, übrigens auch vor Altersarmut. Und deswegen gibt es zu fordern und fördern auch heute aus meiner Sicht keine Alternative.
Wir unterbrechen kurz für Aktuelles aus der Inforadio-Redaktion. Herzlich willkommen zum dritten Teil des Forums mit Kerstin Lohse. Jetzt im Wahlkampf wird viel geredet über Chancen, Gleichheit, Chancengerechtigkeit beim Thema Bildung. Und die Frage, wie kriegen wir es hin, dass eben auch vor allem Kinder und Jugendliche, Kleinkinder schon in den Kitas aus bildungsfernen Schichten keinen Nachteil haben. Herr Lehrer, Sie sind selber Vater von 2 Kindern. Wenn Sie da so schauen in die Schule Ihrer Söhne, was würden Sie dann sagen, wie kriegen wir es hin, dass da eine Chancengerechtigkeit besteht?
Also gut, wir haben ja in den letzten Jahren mit 4,5 Milliarden Aufwand eben hier beginnt in der Großen Koalition, aber jetzt durchgesetzt, dass wir eben die Anzahl der Betreuungsangebote der 1- bis 3-jährigen Kinder in Krippen eben entsprechend hier deutlich erhöht haben, vervielfacht haben. Wir werden ab 1. August den Rechtsanspruch auf Besuch eines Krippenplatzes für 1- bis 3-jährige Kinder haben. Wir haben mittlerweile flächendeckend Kindergärten. Wir haben eben hier im Bereich der Schule, in der schulischen Ausbildung der Grundschule angefangen, bis zum Gymnasium hoch, entsprechend ein sehr durchlässiges Schulsystem. Gleichwohl bin ich der Auffassung, davon erlauben Sie mir den Satz noch zum Betreuungsgeld, wir sollten auch für die Mutter, die zwischen der Geburt des Kindes und dem 3. Lebensjahr ihr Kind zu Hause erziehen will, auch diese häusliche Betreuung muss uns was wert sein. Die Mutter muss nicht zu Hause bleiben. Das kann die Oma machen, das kann eine Tante machen, das kann eine häusliche Tagesmutter, die engagiert wird, machen. Aber wir sind der Auffassung, dass es fair ist, wenn der Staat 800 Euro für einen Krippenplatz im Schnitt im Monat ausgibt, dass wir auch zu Beginn im August mit 100 Euro, nächstes Jahr dann 150 Euro in die familiäre Betreuung als Sachleistung oder als Finanzleistung reingeben und sagen, jawohl, ihr seid auch was wert, eben entsprechend hier die Betreuung, die zu Hause geleistet wird.
Frau Ziegler, ich hätte ja gern das Thema Betreuungsgeld heute aus der Diskussion rausgehalten, aber ich glaube, Sie wollen da was zu sagen.
Zunächst einmal will ich sagen, das Lobeslied der Koalition widerspricht eigentlich die Wirklichkeit. Denn die soziale Herkunft bestimmt heute nach wie vor die Chancen eines Kindes, sozusagen, was es mal an Aufstiegsmöglichkeiten hat. Leider ist es durch die Zahlen belegt, dass es nach wie vor so ist. Soziale Herkunft ist das Entscheidende. Das heißt, wir als Staat müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kinder so früh wie möglich gleiche Chancen auf Bildung erhalten. Das Betreuungsgeld, das Unsägliche, führt nicht dazu. Und da sagen wir, das ist der falsche Weg. Wenn ich eine Oper besuche, dann muss ich dafür Eintritt bezahlen. Wenn ich sie nicht besuche, bekomme ich keine Überweisung monatlich, weil ich sie nicht in Anspruch nehme. Das ist nun mal so. Und wer keine Kita in Anspruch nimmt, kann diese Entscheidung für sich und seine Familie gerne treffen, aber ihn dafür finanziell zu entlasten, ist überhaupt nicht einsichtig. Da steuert der Staat in eine völlig unsinnige und falsche Richtung. Und er macht Fehlanreize, gerade bei den Kindern, die möglicherweise gerade die frühkindliche Bildung so früh wie möglich bräuchten. Ich denke gerade an die Spracherziehung im frühkindlichen Bereich in den Kitas, die bei Migrationsfamilien dann halt besonders wichtig ist. Und dort wird man wahrscheinlich einen Fehlanreiz auslösen, so mit diesem Betreuungsgeld, was Sie jetzt versuchen einzuführen, aber was wir verhindern werden.
Herr Ernst, ich würde... Herr Ernst, ich würde gerne noch mal etwas grundsätzlicher auf die Chancengleichheit schauen und nicht nur auf die Leistung des Betreuungsgeldes. Die Linkspartei setzt sich ja für eine kostenlose Kita-Betreuung, eine kostenlose Schule und vor allem auch die völlige Abschaffung von Studiengebühren und sogar einen gesetzlichen Anspruch auf einen Ausbildungsplatz ein. Wie wollen Sie das umsetzen?
Erstens stimme ich Frau Ziegler voll zu, in dem, was sie gesagt hat, zu dem Erziehungsgeld. Ich möchte jetzt mal zwei Beispiele nehmen. Lieder, der kommt ja aus Bayern, wo wir nun merken, dass die CSU eher dazu beigetragen hat, diese Chancengerechtigkeit abzubauen. Sie haben in Bayern zum Beispiel die Studiengebühr eingeführt, die jetzt aufgrund des Drucks der Bevölkerung, weil ein Volksentscheid durchgesetzt wurde, wieder von Ihnen selber zurückgenommen wurde. Die FDP hat sich bis zuletzt gewehrt, dass dieses Volksbegehren letztendlich schon im vorauseilenden Gehorsam erfüllt wird und die Studiengebühr wieder abgeschafft würde. Jetzt war plötzlich in der CSU alle schon gegen die Studiengebühren. Das ist ja meistens so. Aber das ist ein klassisches Beispiel, wie Sie Chancengleichheit verschlechtert haben. Zu der Zeit, wo ich habe über den zweiten Bildungsweg studiert, ich glaube, viele hätten sich in den 70er, 80er Jahren ein Studium über den zweiten Bildungsweg nicht leisten können, wenn sie dafür auch noch Studiengebühren bezahlen hätten müssen. Zweites Beispiel. Wir erleben hierzulande, dass insbesondere alleinerziehende Frauen, wenn sie bei der Arbeitsgemeinschaft auftauchen, weil sie im Arbeitslosengeld 2-Bezug sind und Kinder haben, die auf dem Gymnasium sind, oft mehr oder weniger dazu genötigt werden, bitteschön doch darüber nachzudenken, ob Sie das Kind wirklich auf dem Gymnasium haben wollen, wenn Sie doch selber bloß Arbeitslosengeld 2 beziehen. Wir haben vor kurzem in der Bundesagentur, dort mit der Spitze der Bundesagentur, dieses Thema erörtert. Das sind jetzt zwei eklatante Beispiele, wo deutlich wird, dass es mit der Chancengleichheit nicht weit her ist. Und gerade weil wir über Bayern gesprochen haben und wir beide nun aus diesem Bundesland sind, Bayern hat ja angeblich die beste Bildung. Und wir wissen aber auch, dass gerade in diesem Bundesland die Frage der Durchlässigkeit sozusagen von der sozialen Schicht hin zu einer vernünftigen Ausbildung am schlechtesten ist. Oft entscheidet bei uns nach wie vor die Frage der Herkunft, die Frage, sind die Eltern entsprechend gebildet, haben die Eltern eine vernünftige Arbeit, sind die Eltern möglicherweise Menschen mit Migrationshintergrund, die entscheidet darüber über die Bildung und dabei auch über die Chancengerechtigkeit. Und deshalb müssen wir da gravierend eingreifen und gravierende Änderungen vornehmen.
Herr Lehrieder, Sie wollen dazu nochmal Stellung nehmen.
Also, zunächst mal, wir haben in Bayern eine Schulabbrecherquote 2007 gehabt von 4,1%, haben jetzt im 2010 3,1%. Wir haben unterdurchschnittlich wenige Schulabbrecher in Bayern. Wir haben zugegebenermaßen... Schulabbrecher. Ja, jemand, der eben hier ohne Abschluss die Schule verlässt. Also wer dauernd eben entspringt hier, wenn das Bildungssystem so schlecht wäre, dann können die gar nicht eben entspringt hier aus der Schule rauskommen.
Sie
also
lassen daher, die gar nicht in den höheren Abschluss.
Wir haben in Bayern als eines der wenigen Bundesländer, auch das sollten Sie wissen, Herr Ernst, wenn Sie solche Thesen aufstellen, wir haben in Bayern eben hier die Regelung, dass bei über 50% Migrantenanteil eben im schulischen Bereich die Klassen geteilt werden. Auch das leistet sich nicht jedes Bundesland. Ich bin gespannt, ob das die anderen Bundesländer auch ein Stück weit nachmachen. Ja, und das ist richtig, wir haben eben hier nicht unter dem Druck der Bevölkerung, sondern weil Bayern in der glücklichen Lage ist, dass wir seit 7 Jahren einen Haushalt ohne neue Schulden gemacht haben, dass wir die ersten paar Milliarden bereits getilgt haben, muss man den anderen Ländern auch vielleicht mal anempfehlen, dass wir bis 2030 einen Haushalt eben hier ohne Schulden hinbekommen wollen. Deshalb haben wir gesagt, jawohl, wir haben zugegebenermaßen vor 6-7 Jahren die Studiengebühren eingeführt, um die Verbesserung der Situation für die Studenten in der Universität zu ermöglichen, um durch einen Eichenbeitrag eben entsprechend hier zu erreichen, dass wir möglichst viel Rohstoffe eben hier, was wir in Deutschland in den Köpfen, in den Geist unserer jungen Menschen haben, heben können. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir gesagt, jawohl, die finanzielle Situation unseres Haushaltes erlaubt es, dass wir darauf verzichten. Und nochmal ein Satz vielleicht noch zu der frühkindlichen Bildung. Wir reden bei den 1- bis 3-Jährigen in aller Regel noch nicht um Fremdsprachenkompetenz, meine Damen und Herren. Mit 3 Jahren im Kindergarten, da bin ich bei Ihnen, da macht eben hier auf jeden Fall eine flächendeckende Versorgung, da macht ein Kindergartenpflichtbesuch Sinn, vor allem gerade eben hier bei Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund, dass die bis zum Schulantritt Sprachkompetenz haben. Wir sind belächelt worden in Bayern, wie wir vor 7 Jahren gesagt haben, die Kinder in der Grundschule müssen Sprachkenntnisse nachweisen, nicht, dass die Lehrerin eben hier für 2, 3 Kinder eben hier die ganze Zeit aufbringen kann und für die anderen 20, 25 Kinder keine Zeit
übrig bleibt. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema kommen, wenn
Lieben, ich darf. Gern, aber ich muss schon zur Bildung, Sie haben Bildung angefangen.
Und zwar nochmal auf die Versprechen, mit denen jetzt SPD und Grüne in diesen Wahlkampf ziehen. Da geht es ja ganz im Zentrum immer wieder um Bildung und natürlich auch die Frage, wie wird das Ganze finanziert? Denn es sind ja große Investitionen geplant in den Ausbau der Ganztagesschulen. Das ist ja für Peer Steinbrück, den Kanzlerkandidaten der SPD, ein ganz wichtiges Thema, dass man möglichst einen Gesetzanspruch auf einen Ganztagesschulplatz bekommt. Kitas sollen natürlich ausgebaut werden. Wir haben schon über die sprudelnden Steuereinnahmen gesprochen. Nun kann man ja sagen, es ist ein Paradoxon, dass Sie sagen, wir treten mit dem Anspruch an, dass wir die Steuern erhöhen werden. Das Gegenteil war der Fall bei der letzten Wahl. Da haben Union und FDP gesagt, wir werden sie senken und dafür sind sie unter anderem gewählt worden. Nun sagen Sie, wir müssen sie erhöhen und wenn man sich es genau anschaut, jetzt auch gerade bei der Bildung, gehen Sie ja zum Beispiel an eine Kürzung des Kinderfreibetrages, also der Ausbildungsförderung. Und das trifft ja dann doch schon die Mittelschicht. Haben Sie da nicht beide Sorge, Herr Kurt und Frau Ziegler, dass so manches Elternpaar vielleicht sagt, nee, also die wählen wir nicht, weil das ist uns dann vielleicht doch lieber das eigene Portemonnaie, als dass da irgendwo in die Infrastruktur der Schule meiner Kinder investiert wird. Frau Ziegler vielleicht zuerst, dann Herr Kurt.
Also erstmal geht es um Steuergerechtigkeit und wenn der Staat sich vornimmt, bestimmte Verteilungsmechanismen zu verändern, dann ist das immer mit Streit verbunden. Das ist völlig klar. Die, die getroffen werden, etwas abgeben zu müssen, die sind sauer und die, die etwas bekommen, die wollen es. Wir wollen, dass die Privilegien, die aus unserer Sicht bestehen, durch die zusätzlichen Steuerfreibeträge, die über 184 Euro Kindergeld fürs Erste und Zweite hinaus, den Gutverdienenden, den Spitzenverdienern zustehen, dass das abgebaut wird. Und es ist eine Umschichtung hin zu Familien mit Kindern, die eben sehr Geringverdiener sind oder eben bis zu 3.000 Euro brutto verdienen. Die sollen mehr für die Kinder zur Verfügung bekommen, denn dann macht auch der Mindestlohn erst Sinn. Wenn wir Mindestlohn plus ein erhöhtes Kindergeld für Geringverdiener haben, schaffen wir zigtausend Familien aus dem Hartz-IV-Bezug herauszukriegen. Das ist ein Anspruch, den wir uns gestellt haben. Da macht man sich nicht überall Freundinnen und Freunde, damit muss man auch leben, aber wir können begründen, dass es gerecht ist und weil Sie sagen, da trifft man auch den Mittelstand, deswegen habe ich die Zahlen, damit ich keinen Müll erzähle, Ehegatten mit 2 Kindern, die würden die 184 Euro Kindergeld nach wie vor erhalten pro Kind für ihre beiden Kinder und ab einem Einkommen von 142.000 Euro, ich weiß nicht, wer das von Ihnen hier bekommt, würden Sie diese 184 Euro wie der Otto-Normalverbraucher auch bekommen, nur den zusätzlichen Steuerfreibetrag, den Sie jetzt erhalten von 122,67 Euro, der würde Ihnen quasi weggenommen. Sie haben genau das gleiche Kindergeld wie die meisten Familien in unserem Land, aber Sie haben nicht diese Überprivilegierung, die Sie bisher durch Ihre Spitzenverdienste haben, noch dazu bekommen. Und das finde ich gerecht.
Herr Kurt, Sie, wenn man das Wahlprogramm der Grünen sich anschaut, überholen ja in einigen Punkten die SPD links noch um ein ganzes Stück. Wie sehen Sie das mit der Finanzierung? Ist das ein Problem, wenn Sie das den Wählern gegenüber verkaufen müssen?
Ja, Thema Steuererhöhung. Muss man sich mal angucken, was müssen wir tun? Was muss man leisten? Wir müssen einerseits investieren und wir müssen konsolidieren. Wir sind rangegangen an unser finanzpolitisches Programm sehr ernsthaft mit der Maßgabe, dass die Schuldenbremse gilt. Und die wollen wir auch einhalten. Das heißt also, wir müssen einen Beitrag generieren, um den Staatshaushalt ins Lot zu bringen. Zu diesem Zweck wollen wir eine einmalige Vermögensabgabe, und zwar bei ziemlich hohen Vermögen. Wir haben bei Betriebsvermögen sogar eine Freigrenze, Freibetragsgrenze von 5 Millionen eingezogen. Ansonsten 500.000 pro Person für die Ehepartner. Also das geht schon mit hohen Freibeträgen los. Wir wollen eine einmalige Vermögensabgabe, 1,5% jedes Jahr über 10 Jahre. Und da wollen wir dann 100 Milliarden Euro circa einnehmen, die ausschließlich eingesetzt werden sollen, um die Schuldenlasten aus der Bankenkrise zu tilgen. Und wir haben das genau ausgerechnet. Von unserer Vermögensabgabe ist genau 1%, das berühmte 1% der Bevölkerung ist betroffen. 60% der Vermögensabgabe werden sogar nur von einem Tausendstel der Vermögenden getragen. Die Linkspartei sagt jetzt wahrscheinlich, das ist alles viel zu wenig, was ihr da vorhabt. Aber wir halten das für moderat. Und auf der anderen Seite müssen wir in der Tat investieren. Wenn das stimmt, was ein Frankfurter Soziologe gesagt hat, dass wir eine Refeudalisierung der Gesellschaft haben, dass die Eliten und Oberschichten sich sozusagen nur noch aus sich selbst rekrutieren und auch die Bildungseliten, dann ist das dramatisch, weil wir Potenzial in unserer Gesellschaft verschenken. Ich habe es eingangs ja schon mal gesagt, es geht da auch um wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten. Und deswegen müssen wir gerade in den Bildungsbereich und in soziale Durchlässigkeit investieren. Deshalb ist eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes hier absolut angemessen. Unterm Strich kommt eine sozial durchlässigere Gesellschaft allen zugute, auch den Spitzenverdienern und auch den Vermögenden.
Herr Ernst, haben Sie nicht ein bisschen Sorge, wenn Sie das hier alles hören, dass Ihnen das Alleinstellungsmerkmal, sich für die sozial Schwachen einzusetzen, abhanden kommt?
Ja, die Frage ist immer vor der Wahl und nach der Wahl. Also ich muss erst mal feststellen, dass der Staat in Schieflagen geraten ist, weil unter anderem unter Rot-Grün die Steuern insbesondere für die Besserverdienenden und für die Unternehmen deutlich gesenkt wurde. Während beim Kohl der Spitzensteuersatz noch bei 53% war, hat ihn Rot-Grün auf 42% gesenkt. Sie haben die Körperschaftssteuer gesenkt. Im Jahre 2000 war das Aufkommen aus der Körperschaftssteuer, das ist jetzt kein Witz, das Aufkommen aus der Körperschaftssteuer unter dem Aufkommen aus der Hundesteuer in dem Land. Das heißt, die Hundebesitzer haben mehr Steuern bezahlt als die großen Kapitalgesellschaften. Das ist ja nicht mehr normal.
So, war jetzt ein haben wir, Jahr, das Übergangsjahr.
Also Sie bestätigen das. Damit stellen wir, das war eine Schieflage, ein Punkt der Schieflage. Die zweite Schieflage der Staatsfinanzen haben wir durch das, dass wir permanent die Banken retten müssen. Wir haben in der letzten Legislatur 480 Milliarden bereitgestellt im Deutschen Bundestag für die Rettung des Finanzsektors. So, und jetzt ist die Frage, wie bringt man das wieder in Ordnung? Der erste Punkt, wie man das wieder in Ordnung bringt, ist tatsächlich, dass man den Spitzensteuersatz wieder erhöht, aber die richtigen trifft. Das bedeutet, unser Steuerkonzept, ich sage es ganz einfach, bedeutet, unter 7.000 Euro werden in dem Land alle entlastet, aber über 7.000 Euro Einkommen im Monat zahlen sie systematisch mehr. Zweitens, wir wollen eine Millionärsteuer einführen, und zwar eine richtige. Das bedeutet, dass alle Vermögen über 1 Million mit einer Sondersteuer belegt werden, das heißt bis zu 1 Million, passiert überhaupt nichts, er zahlt nicht mehr wie vorher, aber für die 100.000 über die Million, da wird er mit 5% belastet. Denn es ist wohl sehr deutlich geworden, das hat der Armuts- und Reichtumsbericht bestätigt, der Gott sei Dank nicht nur die Armut, sondern auch den Reichtum erfasst, dass der Zuwachs in der Gesellschaft nur noch bei den 10% Reichsten der Bevölkerung war in den letzten Jahren. Und genau die muss man zusätzlich besteuern, um wieder eine vernünftige Struktur der Haushalte hinzukriegen. Denn sonst erleben Sie, dass die Sozialleistungen gekürzt werden für die normalen Bürger, dass das Geld nicht reicht für die Arbeitslosen, dass der Rentenzuschuss dann plötzlich reduziert wird und der Zuschuss für die Krankenversicherung. All das haben wir schon in der Planung.
Herr Kolb, die FDP tritt wieder an mit dem Anspruch, ein einfacheres und gerechteres Steuersystem einzuführen. Wie viel Umverteilung leistet denn unser Steuersystem schon?
Also ich muss zunächst mal hier wirklich dringend klarstellen, wir haben keine Schieflage unserer Staatsfinanzen, Herr Ernst. Ich weiß nicht, wo Sie den Eindruck her haben. Wir haben in diesem Jahr geplant eine Neuverschuldung von 17 Milliarden Euro. Per Steinbrück, als er noch Finanzminister war, hat in seinem letzten Bundeshaushalt eine Neuverschuldung von 86 Milliarden Euro gehabt. Wir planen für das Jahr 2014 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt und für die Jahre danach ab 2015 Überschüsse im Haushalt. Da kann ich beim besten Willen nicht eine Schieflage unserer öffentlichen Finanzen erkennen, Herr Ernst, sondern das ist eine solide, grundsolide Finanzpolitik, die wir hier auch im Auftrag des Grundgesetzes durchführen. Ich sehe ja, dass die Kollegen da gerne bei der Einkommensteuer die Schraube anziehen will. Aber wir haben heute schon die Situation, dass die obersten 10% der Einkommen 54% der Lohn- und Einkommensteuer zahlen und die untersten 50% der Einkommen gerade einmal 5,4%. Und da kann man natürlich sagen, da packen wir noch drauf, da muss man nur eines wissen. Die Einkommensteuer ist die Betriebssteuer des Mittelstandes, weil das sind überwiegend zu mehr als 75% Personengesellschaften. Das heißt, wenn Sie da die Steuern erhöhen, erhöhen Sie automatisch auch die Steuerbelastung des Mittelstandes. Und da frage ich mich, wer soll denn dann die Arbeitsplätze in diesem Land schaffen und aufrechterhalten, wenn Sie derart mit der Axt an die Wurzeln unserer Volkswirtschaft gehen, nämlich den erfolgreichen Mittelstand, der gerade auch personalintensiv unterwegs ist, viele Arbeitsplätze schafft, aber vor allen Dingen auch Ausbildungsplätze schafft. Und da wollen Sie dran, wollen die Steuern erhöhen. Das wird nicht aufgehen, sondern Sie werden die Erfahrung machen müssen, die Monsieur Hollande derzeit in Frankreich auch schon macht. Höhere Steuersätze führen nicht zwingend zu absolut höheren Steuereinnahmen. Also da kann ich nur dringend davor abraten, in die Richtung unterwegs zu sein.
Das war das Inforadio Forum. Was heißt hier soziale Gerechtigkeit? Mit dabei waren Paul Lehrieder von der CSU, Herr Kurt von den Grünen, Heinrich Kolb von der FDP, Dagmar Ziegler von der SPD und Klaus Ernst von der Linkspartei. Vielen Dank.